alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Was war denn das, ein Helmhof?
Verdammt, ich muss die Folge damit anfangen, Jungs. Ich muss euch nachher eine Geschichte erzählen. Die kann ich nicht on tape erzählen, die muss ich nachher erzählen. Aber das mache ich, weil sie sehr lustig ist und sie gehört zu unserem Intro. Und liebe Leute, ich weiß, ihr hasst mich dafür, dass ich jetzt genau das gemacht habe, aber manchmal geht es darum, dass wir bestimmte Dinge in unserer Runde hier erzählen, die wir für euch machen. Und manchmal müssen wir Sachen auch ein bisschen verdeckt halten. Denn ihr wisst, es kann passieren, dass dieses Format hier dafür sorgt, dass da draußen in dieser Hip-Hop-Welt sich die Dinge bewegen, schmetterlingseffektmäßig viel mehr, als ihr euch das vorstellen könnt. Mein Name ist Nico Baxman und bei mir sind wieder die drei Musketiere von Schöner Neuer Fußball. Tommy, wie ist die Lage bei Hertha? Seid ihr noch im Aufstiegsrennen?
Ja klar, also erstmal, lieber Nico, wieso eigentlich in der Hip-Hop-Welt? Du weißt schon, in welchem Podcast du hier gerade bist,
Nee, das ist alles Hip-Hop-Welt.
Ah, okay.
Alles ist Hip-Hop.
Also Hertha, ne? Wir zeichnen auf Freitag, 24. Juni, der Transparenz halber, und morgen ist der große HSV zu Gast. Ausverkauftes Olympiastadion, 76.000 Menschen, darunter wahrscheinlich auch 200 Chaoten, die wieder irgendwelche Rentner angreifen, mit Hamburger Sturmhauben. Aber darüber reden wir ja später. Mir geht's gut, wir werden aufsteigen, alles wird gut.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja nach der Logik, HSV-Tabellenführer fährt, ihr gewinnt ja 4-5-1, glaube ich, so nach der Zweitliga. Also es gibt ja so ein Zweitligaskript dieses Jahr, das vorgesehen hat, dass der Tabellenführer immer am Wochenende danach auf den Arsch kriegt. Insofern kann sich auf den Kantersieg freuen. Wo machen wir weiter? Kai, ich glaube, ich möchte von dir mal ganz kurz Leidensgenossen-Meinungen hören. Bist du auch in der englische Woche damals eigentlich gegangen? Hast dir gedacht, ausgerechnet, wie viele Punkte danach zur Champions League sind? Und jetzt stehen wir irgendwie im Niemandsland. Bist du genauso sauer wie ich?
Geht. Fairerweise habe ich jetzt auch das Spiel gegen Augsburg nicht gesehen, aber...
Sei froh.
Ja, ich freue mich auf das DFB-Pokal-Auswärtsspiel in Bielefeld. Das wird wahrscheinlich das nächste Spiel sein, wo ich zugegen sein werde, und das wird schön.
Ja, krass, ne? Ich habe auch wahnsinnig Bock, und jetzt hat mich mein Terminkalender sagt, dass ich eventuell gar nicht in Bielefeld sein kann, obwohl wir schon eine große Reisegruppe geplant hätten. Es ist bitter und traurig. Konstantin, bei dir fällt es mir immer so ein bisschen schwer, so deine fußballerische Emotionalität rauszuholen, denn das interessiert mich gerade nicht ganz so viel, wie es AC Mailand geht. Wollen wir es trotzdem abhandeln? Bist du glücklich? Europapokal, Champions League, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo ihr spielt.
Hey, Sergio Contessao ist ja eigentlich mal der crazyste Trainer aller Zeiten. Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Die AC Milan
hat
ja...
Hallo, wir haben Baumgart in Deutschland, ne?
Ja, super Coppa gewonnen, AC Milan, ne? Und dann Emerson Royal, der Außenverteidiger, ist dem Trainer auf den Rücken gesprungen. Sergio hat sich dabei verletzt und eine Woche später stand plötzlich Emerson zum Verkauf. So läuft es manchmal im Fußball.
Ja, ist nicht jetzt hier Kyle Walker? Wechselt der jetzt nicht sofort?
Kyle Walker ist on loan, also als Leihgeschäft von Manchester City jetzt.
Aber warum? Ich habe gehört, aus persönlichen Gründen wechselt der dahin. Also irgendwie sind das ja immer persönliche Gründe, und persönlich heißt in dem Fall monetär. Aber was sind denn persönliche Gründe? Weil der einfach sagt, du, ich muss einfach nach Mailand, aber so eine schöne Stadt, das wird mir persönlich helfen.
Ich muss einfach weg, wahrscheinlich ist der persönliche Grund. Egal,
vielleicht hat er ja eine italienische Frau oder so, keine Ahnung.
Oder vielleicht mögen er und Pep Guardiola sich nicht mehr. Das sind auch persönliche Gründe, ne?
Oder Kyle Walker hat in den letzten 10 Jahren keinen Tabellenplatz tiefer als 4 erlebt und muss deshalb sofort weg, weil das vielleicht seinen persönlichen Trainer als Karma schwächend einstuft. Ich weiß es nicht.
Er hat eine bescheidene Hinrunde gespielt, so wie einige in der Verteidigung von Manchester City.
Ja, das lag ja nicht an ihm, das lag am Trainer.
Das lag auch an Kyle Walker zuweilen. Ich meine, es gibt ja so ein paar Spieler wie Mateo Kovacic oder Kyle Walker, die spielen einfach für immer, und manchmal fragt man sich, warum eigentlich? Und das ist gerade bei Manchester City ein Thema gewesen.
Ja, ey, aber und das muss ich, ich muss da sofort rein. Ich muss also, ist nett, ist schön. Wir machen das am Anfang immer. Ich möchte ein kleines bisschen auflockern. Ich möchte ein bisschen Geplänkel haben. Mal kurz emotional euch an einer Stelle greifen, wo ich euch wirklich kriege, bevor wir in den professionellen Modus schalten. Heute, Leute, diese Folge ist vollgepackter als eine U-Bahn in Tokio in der Rush-Hour. Denn wir haben ja immer eine News der Woche, wir haben ja auch noch ein Thema und ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, ich bin ja ein bisschen Moderator, Host von dem Ganzen hier. Hauptthema, besorgt euch Popcorn. Ihr habt jetzt noch eine Viertelstunde, 20 Minuten, legt's auf die Ohren, danach geht's rund. Ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass wir werden auf jeden Fall...
Wir auch oder nur die Leute da draußen?
Je nachdem, welche Rolle ihr nachher einnehmen werdet. Ich werde Popcorn essen, werde zuhören, während ihr euch die Köpfe einhaut. Wir haben natürlich auch eine News, reden wir gleich drüber, aber dieses Format lebt ja auch von der Kreativität von Kai Rippe, der dann irgendwann zwischendurch in den Chat haut, so Leute, ich habe ein Quiz für euch. Und deswegen hören wir ja zu, was Showmaster Kai Rippe mit uns vorhat. Ich habe selber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er macht.
Niemand hat Ahnung. Angst. Genau. Ich übernehme hier einmal die Funke.
Ja, aber du hast von Rollenspiel gesprochen, muss ich noch kurz sagen. Konstantin sofort quasi im vertrauten Gefilden sich gefühlt. Eben. Aber es sind nicht die Rollenspiele, die er sonst macht. Ne?
Genau. Eigentlich habe ich von erotischen Rollenspielen.
Ah, da bin ich dabei. Alles klar. Kai spielt heute die Rolle desjenigen, der ein funktionierendes Mikrofon hat.
Das macht er sehr überzeugend aktuell.
Das ist ein Laiendarsteller. Das immer so wäre. Lass einfach mal laufen.
Schön, dass ich das sagen. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr meint. Genau, aber ich würde jetzt mal einmal kurz hier die Funke übernehmen. Und zwar habe ich mich diesmal quiztechnisch inspirieren lassen von unseren Freunden und Vorbildern Calcio Berlin. Schöne Grüße. Die machen ja immer Tierlists. Und das wollte ich auch schon immer mal machen. Und ich habe heute eine Tierlist vorbereitet, nämlich mit Liedern, Songs, die sich mit dem Fußball beschäftigen. Das heißt, ich werde euch jetzt nacheinander gleich 13 Lieder vorstellen. Ich werde nicht singen, ich werde nur den Titel sagen. Und ihr müsst die quasi von gut nach schlecht ranken. Um es ein bisschen einfacher zu machen, vergeben wir keine Schulnoten, sondern wir ranken die anhand der Coolness und Sympathie von Hertha-Trainern. Dafür habe ich jetzt 4 Hertha-Trainer vorbereitet. Und wenn ihr einen Song sehr gut findet, dann rankt ihr ihn Lucien Favre. Wenn ihr einen Song quasi ins zweite Tier, das heißt ganz okay, aber nicht super findet, dann rankt ihr ihn Pal Dardai.
Ich wusste, dass das kommt.
Wenn ihr einen Song eher unterdurchschnittlich findet, dann rankt ihr ihn mit Bruno Labbadia. Und wenn ihr einen Song richtig scheiße findet, dann ist es Jürgen Klinsmann. Ich würde jetzt einfach mal gerne mit euch 13 Songs durchgehen und ihr ballert einfach nacheinander raus, welches Ranking ihr vergeben würdet. Ich wiederhole nochmal.
Ja. Ganz kurz mein Kommentar dazu.
Du hast von nassen Helm auf.
Ich wiederhole nochmal. Top ist Lucien Favre, zweitbester ist Pal Dardai, drittbester ist Bruno Labbadia und viertbester und dann schlechtester Jürgen Klinsmann.
Es ist geil, dass du das nochmal erklärst, weil tatsächlich bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch hier im Podcast und auch bei unseren Hörerinnen und Hörern,
der das sofort intuitiv verstanden als Dardai, ne?
Natürlich, Labbadia.
Aber ich habe das sofort verstanden. Das sofort verstanden und kann, ohne drüber nachzudenken, weiß ich genau, wer was ist.
So, sehr gut. Also wir fangen mal an.
Ich wollte das Ranking direkt kurz in die Rechtsabteilung zum Konstantin geben. Meinst du, Jürgen Klinsmann wird uns verklagen deswegen?
Wenn er den Podcast hört, wenn wir den irgendwie ihm zuspielen, könnte es sein, dass Kai Rippe demnächst eine Abmahnung auf dem...
Ja, genau, aber lass uns mal loslegen. Wir haben heute hier vollgepacktes Dings. Eine Frage würde ich aber noch stellen. Also es gibt die Möglichkeit, dass ihr individuell rankt oder dass ihr euch auf ein Ranking einigen müsst. Was wollt ihr lieber machen?
Ja, einigen. Ist doch viel geiler.
Einigen, ja, finde ich auch. Ich finde auch einigen. Also ihr müsst euch einigen. Also pass mal auf, es geht los. Ich fange mal mit einem einfachen an und das ist auch ein sehr aktueller. Völlig losgelöst. Also Major Tom.
Ach, schon geil, ne? Ist ein Dardai, Leute?
Für mich ist das ein klarer Klinsmann.
Echt, ja?
Was?
Ich glaube, die Sendung wird 3 Stunden gehen, wenn es so weitergeht.
Der nervt mich zu Tode.
Müssen wir vielleicht Nico aussparen bei Nicht-Hip-Hop-Songs? Kann das ein Problem werden hier?
Das hat damit nichts zu tun.
Okay,
das hat damit nichts zu tun.
Sag nur.
Hör auf, ihr Klischees zu bedienen.
Hab ich schon gemacht.
Nur weil ein paar Jahre irgendwas im Kopf gemacht
sonst müsst ihr überstimmen. Wir haben hier insgesamt 13 Songs.
Das lass mich gerne überstimmen.
Nee, ist ein Dardai.
Ist ein Dardai, komm.
Ja, nimm mir Dardai. Ist okay für mich. Finde ich trotzdem kacke.
Und ist Dardai Italiener?
Es hängt ja für mich nur zusammen mit Zusammenfassungen von der WM 90. Ansonsten relativ egal. Deswegen bin ich auch fast, ja gut.
Also lass uns doch mal, Moment mal, lass uns doch einfach nur das Laut, deswegen müssen wir natürlich Bruno Labbadia nehmen, weil wir jetzt so in italienischen mediterranen Gefilden unterwegs sind.
Sehr gut.
Oder?
Nehmen wir.
Okay.
Mexiko von den Onkels.
Alles von den Onkels ist auf jeden Fall ein Klinsmann, schon mal per se.
Aha. Gegenrede?
Ich nicht.
Gut. Dann.
Kannst du die Dinger nicht kurz ansummen oder so? Das würde dem Format ein kleines bisschen mehr.
Ja, oder abspielen. Geben. Oder geht das nicht wegen GEMA?
Abspielen geht GEMA-mäßig über nicht.
Wir bräuchten mal seine Anschrift, Tommy.
Ach, come on, als ob das einer mitbekommt.
Komm, wir machen weiter. Zeit, dass sich was dreht. In der 2.6-Version. Nee, könnt ihr euch aussuchen.
Ja, also, ich habe da eine ganz klare Meinung.
Oh, oh.
Nach 6 Bier und 2-1 in Führung ist das ein ganz klarer Lucien Favre.
Jetzt, das gilt doch für alles, oder?
Ja, eben. Eigentlich schon.
Menschen, Tiere und Songs.
Und jetzt ist es so ein bisschen, also ich schwanke zwischen Bruno Labbadia und Jürgen Klinsmann.
Also nüchtern ist es echt mehr an Jürgen.
Ja. Schon. Gut.
Sara Perchetti-Amo.
Den musst du mir ansummen. Ich habe keine Ahnung, wie der Song geht.
Das ist der AC Mailand-Song.
Das ist ein eindeutiger Favre.
Ach der. Ja, aber da ist es wieder. Das ist genauso. Der Song selber, Wayne, wenn das ganze Stadion den singt, auf jeden Fall
Lucien Favre
mit Ole Werner obendrauf.
Da darf ich dazu ganz kurz eine Anekdote sagen. Wenn ich zum Beispiel meine Story auf Instagram poste und dann den Song raussuche, merke ich immer, dass der als Song, als normaler Song total bescheiden ist. Aber dann im Stadion klingt es irgendwie geil, aber als Song auf irgendwie abgespielt ist es in Labbadia. Aber ansonsten sind Favre.
So, jetzt wird's, glaube ich, kontrovers. Schwarz und Weiß.
Ich finde, das ist schon, weil es halt einfach so auch so dazugehört. Und wenn in Deutschland sich Leute überlegen, wir machen mal Songs für die Nationalmannschaft und so, ne? Und dann gehört das zu so einem Turnier, da ist das für mich schon ein ganz klarer Jürgen Klinsmann.
Schöner Plot-Twist. Ist das dieses hier? Ja.
Boah, ich bin jetzt schon schlechte Laune, wenn du es ansummst. Bitte,
liegt der nicht 10 Jahre lang immer nach einem Tor?
Ganz schlimm.
Gut, da habe ich PTSD mittlerweile. Können wir den vielleicht wenigstens zum Cleansea schicken? Das passt ja auch gut zu ihm irgendwie, ne?
Gut, Cleansea, weiter geht's. You'll Never Walk Alone.
Ja, Favre. Lucien.
Aber auch da, ne? Im Stadion gesungen nochmal mehr Favre. Im Stadion gesungen ist es eigentlich schon Angelotti.
Nee, weißt du was? Ja, Pass mal auf. Sorry, Nico. Ich habe mir das letztens im Zuge einer Recherche beruflich, es gibt so eine schöne Version, auch so mit so Liverpool-Fans und so im Video. Und es ist das Original. Und ich finde das sogar noch geiler als dieses Gegröle im Stadion. Wenn du dir diesen ganzen Song in all seiner Dramaturgie anhörst, dann ist das ist wirklich ein wunderbares Stück Musik, muss man einfach
sagen. Aber meinst du ja die 60er-Jahre-Version, ne?
Ja, genau.
Ja, weil die Coverversion, die sind nämlich,
wie heißen die denn nochmal, die Jungs? Sieht ja aus wie so eine richtig...
Irgendwas in The Peacemaker.
Ja, Beatles. Genau, also einfach alle mit so einem Anzug und so einer komischen Tolle in den Haaren und genau, so. Also das ist großartig.
Aber ich würde sagen, auf der Süd eher so ein Pal Dardai, weil mich das schon immer so ein bisschen nervt, ist vielleicht ein zu großes Wort, aber ich denke mir jedes Mal, wenn die das machen und die das hören, da gehört es nicht hin, Leute.
Ja, so. Eigentlich kommt er ja aus Mainz, der Song, ne?
Also
ich dachte, haben die den nicht vorher
Ja, die haben den erfunden. Die haben
vor Liverpool gehabt?
Nee, Frankfurt hat ja alles erfunden.
Das stimmt.
Aber ganz kurz, ne, das ist für mich eins der größten No-Gos aller Zeiten, wenn ein anderer Verein als Liverpool diesen Song benutzt. Das ist so peinlich.
Ja, zum Beispiel bei Celtic Glasgow gehe ich so ein kleines bisschen mit, das ist eine Mischproke.
Okay, ja,
aber
das ist ja dasselbe.
Der Borussia Dortmund ist so 30 Jahre später oder 20 Jahre später packst du das auf deine Süd, such dir einen eigenen.
Ist das unangenehm.
Gibt sogar eine geile Recherche durch Dr. Wikipedia. Weißt du, wer als erstes Erfolg hatte mit You Never Walk Alone? Ganz als erstes, nicht hier Gary and the Peacemaker, nee, Frank Sinatra.
Ehrlich?
1945, ja. You Never Walk Alone.
So. Okay. Sollen wir weiter?
Das ist doch gerade ganz spannend.
Ja.
Okay, ich mach trotzdem weiter. Ein Hoch auf uns. 2014, Burani.
Ah, der war eigentlich ganz catchy, wie die Boomer sagen.
Weltmeistersong.
Ja, also ich muss jetzt...
Boomer sagen nicht catchy.
Also, hör mal, Nico, jetzt muss ich mal ein bisschen flexen. Also, ich bin kein großer Andreas Burani-Fan. Für mich wäre der Song eigentlich eher ein Jürgen Klinsmann. Aber der Julius, der seine Songs schreibt, ist eigentlich auch ein ganz guter Kumpel und den mag ich sehr. Und deswegen gebe ich dem meinen Lucien Favre.
Absolutes Nepo-Baby.
Oh, du von
Nepo-Baby.
Von Klinsmann zu Favre nur aufgrund von der persönlichen Verbindung ist schon...
Absolut.
Das ist, du musst auch only sing when you're winning. Du musst auch irgendwie an der Stelle mal ein bisschen differenzieren. Lass uns doch in der Mitte treffen.
Ich sehe nämlich, was ist denn die Mitte von vier?
Ja, deswegen, die Diskussion über entweder Paul Dardai oder den anderen, von dem ich vergessen
habe. Paul Labbadia.
Also, ein Paul Labbadia, das finde ich ziemlich witzig. Weiter. Three Lines on a Shirt.
Wie Lucien Favre.
Ja, schon, ne?
Ist schon geil.
Ist alternativlos, oder?
Ey, ja, komm, das macht Favre.
Aber ich finde das Original, das W auf dem Trikot, noch besser.
Ja, stimmt. Das haben die geklaut von Arne Zeigler.
Aber ich merke auch irgendwie so, ich glaube, die englischsprachigen Songs, die finden wir alle insgesamt ein bisschen besser. Ne?
Ja, genau.
Sag mir einen guten deutschen Song. Außer St. Pauli, das ist meine Heimat.
Nein, ich würde jetzt nochmal einen reinwerfen. Die Sportis, 54, 74, 2000.
2010.
Ich habe eine völlig...
2006 oder 2010 Version?
Kannst du ja aussuchen.
Naja, ich finde schon einen Unterschied. Die 2010 ist kacke und die andere ist zumindest Paul Dardai.
Naja, also die ist mit drei Bier, bin ich für einen Dardai.
Ja, also ich habe auch eine völlig irrationale Affinität für die Sportfreunde Stiller, weil ich die super sympathisch finde. Die können überhaupt nicht singen und haben damit auch noch Erfolg. Das finde ich ein geiles Konzept. Das ist ein bisschen wie wir.
Das wollte ich gerade sagen, wie jeder von uns in seinem Job.
Nur, dass
Job
wir keinen Erfolg haben.
Entschuldigung.
Wir können einfach nicht singen.
Ja, Konstantin, du bist erfolgreich.
Nein, was ist mit dir, Nico?
Nein.
Also ein Paul Dardai. Es ist ein Paul Dardai für mich.
Also, Paul Dardai, Stichwort nicht singen, Fackeln im Wind. Bushido und K1, glaube ich.
Jürgen Klinsmann.
Wurde angenommen vom Präsidium. Nächster Punkt.
Gut, dann die Toten Hosen mit Bayern.
Oh, finde ich nervig.
Aber der hat so was Dreckiges als so 90er-Jahre-Fußballmäßiges. Also wann kam der
ja,
raus?
Also dann ist es ja Bruno Labbadia.
Ja.
Alter, der arme Bruno, ey.
Ja,
er hat natürlich auch einfach einen sehr, sehr wahren Kern.
Ja, ja,
also
ja,
jetzt mal fernab vom Musikalischen ist das natürlich eine sehr gute Aussage.
Ja, finde ich aber nicht. Finde ich nicht mehr. Okay. Weil das ist eine 90er-Jahre-Aussage, aber das ist doch, also ich finde...
Ja, aber wann kommt der raus, Nico? War doch 90er, oder?
Ja.
Also ich finde auch, ein bisschen in der Zeit muss man sie auch sehen. Und da fand ich jetzt irgendwie, das hat so diesen westdeutschen Fußball, so Düsseldorf, Dortmund
ja,
und so weiter repräsentiert.
Aber nicht gut gealtert, finde ich.
Ja,
vor allen Dingen auch ehrlicherweise, da waren noch ein paar andere, die den Song machen und dann irgendwas anderes. Da stecken so Geschichten drin, die den so halb cool machen.
Ja, gut. Also ein Paul Labbadia.
Paul Labbadia. Und noch ein einfacher zum Schluss. Will Greeks on Fire.
Ach, der war geil, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht,
der
warum.
War auch da, das Original mit Duxch.
Ja.
Ist egal, aber der war im Sommer, im Sommer war der schon mega. Klar, natürlich hatten auch alle ihre 5 Wodka Energy drin, aber es...
Na, also er ist im Fußballkontext natürlich im Olymp, das muss man sagen. und insofern ist es ein bisschen Favre. Das war der letzte Song. Was ist denn mit Mr. Brightside?
Ich habe noch ganz viele, aber ich wollte es nicht zu lang machen. Also wir können das nur ewig weiterspielen mit Song 2 und so. Also
nee, wenn wir jetzt noch Mr. Brightside hätten, dann würde ich sagen, dann ist das nicht nur Lucien Favre, dann ist das Lucien Favre bei
Otto Rehagel.
Ich habe ja schon Ole Werner oben drauf gesetzt.
Ich wollte gerade überlegen, Lucien Favre, wo war denn eigentlich seine beste Zeit? Das war ja tatsächlich bei Hertha, muss man eigentlich sagen.
Bei,
ne?
Gladbach.
Bei Gladbach war dann. Also war Hertha die eine Saison und dann Gladbach 4 Jahre ungefähr.
Okay, dann ist es dann Lucien Favre bei Gladbach.
Ja, so. Ja, ja.
Okay. Wobei, also Lucien, also punktetechnisch war der doch beim BVB auch gar nicht so schlecht, oder?
Da war okay, ja, aber ging ja nicht lange.
Kennt ihr die Geschichte von Max Kruse, die er mal erzählt hat, so über Lucien Favre?
Erzähl.
Also Max Kruse hat das mal irgendwo in einem Podcast erzählt. Er meinte, es ging darum, sie bräuchten noch einen Außenspieler. Sie hatten irgendwie einen Stürmer zu viel, Max Kruse hat nicht so richtig gespielt und sie würden gerne noch einen Flügelspieler verpflichten. Und dann ist er zu Lucien Favre gegangen und hat gesagt, Trainer, ich könnte doch auch außen spielen. Und hat Lucien Favre ihn angeguckt und hat gesagt, Herr Kruse, ich glaube nicht.
Danke für dieses wunderbare Format. Showmaster Kai Rippe, gefällt mir sehr gut.
Ja, ich gebe ab.
Müssen wir auf jeden Fall wieder machen. Und vor allem den Überraschungsmoment daran mag ich. Komm einfach mit Ideen, wenn du Bock drauf hast. Wir machen jetzt weiter mit dem vernünftigen Teil dieser ganzen Veranstaltung hier, denn wir sind ja nicht zum Spaß hier. Hier geht's ja darum, dass die Dinge, die da draußen euch alle betreffen, die wichtig sind, die wehtun, die diskutiert werden müssen, dass wir die diskutieren. Und Konstantin, lass uns mal an die News gehen. Wir haben ja schon ein Thema, wo jetzt theoretisch, also ich glaube, da sind wir uns alle vielleicht relativ einig, aber wo da draußen schon die Gemüter nochmal richtig heiß werden können in der Fußballwelt, oder?
Ja, wir haben heute zwei in der Folge. Also ich glaube, wir kommen ganz, ganz schnell auf Betriebstemperatur, nachdem wir uns jetzt halbwegs einig waren bei den Songs. Das erste Thema, mehr das etwas in der kürzeren Fassung, über das wir aber auch schon in vorangegangenen Folgen gesprochen haben. Es geht um die Medienrechte-Erlöseverteilung, also wie werden die TV-Gelder aufgeteilt innerhalb der beiden Bundesligen und unter den 36 Bundesligisten und Zweitligisten, was ja schon, wie gesagt, ein Thema bei uns war, muss es reinweg nach sportlicher Leistung gehen oder ist vielleicht ein Argument, nein, es muss auch nach Zuschauerinteresse gehen, nach dem, was Vereine auch an Einschaltquoten generieren, worum es ja am Ende auch geht bei TV-Geldern, weil die TV-Sender sich natürlich als erstes nach den TV-Quoten richten und nicht nach irgendwelchen Erfolgen. Und es gab jetzt den von manchen despektierlich genannt Zwergenaufstand innerhalb der DFL, angeführt von Schalke 04. Hintergrund ist der, auch darüber haben wir natürlich gesprochen, alle wissen Bescheid, es gab jetzt die neuen TV-Rechteverträge mit Sky, DAZN und so weiter. Also damit steht erst einmal die Zukunft für die nächsten vier Spielzeiten. Und nun ging es darum, DFL intern, wie wird denn das Geld künftig verteilt? Geht es mit dem alten Schlüssel de facto weiter oder gibt es vielleicht eine Änderung? Und dieser sogenannte Zwergenaufstand, angeführt von Schalke 04 und ein paar anderen, der hat darauf gepocht, nein, es sollte doch mehr nach Interesse gehen. Also sprich, dieses Schlüsselwort Interesse, was nur so zu 5% einfließt bei der Verteilung, soll eine viel größere Rolle spielen. Deshalb gab es auch kürzlich eine Vollversammlung aller 36 Clubs innerhalb der DFL in Frankfurt am Main. Und daraus folgend ist aber klar geworden, dass sich eigentlich nichts ändern wird, sehr wahrscheinlich. Denn die Hoheit liegt eben nicht bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga, sondern beim Präsidium der Deutschen Fußballliga. Denn da steht auch unter Paragraph 17 und zwar 2e in den Statuten der DFL, dass das Präsidium die Verteilung der Einnahmen aus den nach Maßgabe der Satzung und des Ligastatuts durch den DFL e.V. vermarkteten Rechten bestimmt. Um es mal ganz kurz abzuschließen. Heißt also, das Präsidium bestimmt am Ende, wie diese Gelder verteilt werden und auch ein paar andere Passi? Egal. Wer hat hier großes Latinum?
Ich. Als einer der wenigen hier in der Runde mit großem Latinum.
Also was ist die Mehrzahl von Passus?
Passusse.
Okay. Das ist super.
Passiti.
Irgend sowas. Jedenfalls geht es darum, dass innerhalb der DFL eben
Passinovic.
Das Präsidium die Entscheidungsgewalt hat darüber und im Präsidium sitzen 9 Personen, 9 Vertreter, 9 Männer. Dazu gehören Vertreter Bayern München, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, Borussia Dortmund, dazu noch St. Pauli und Kiel und als einziger aktueller Zweitligist Greuther Fürth und dazu kommen noch die beiden DFL-Geschäftsführer, die für die ihre gesamte Amtszeit dann eben auch im Präsidium sitzen. So wird dieses 9-köpfige Gremium zusammengesetzt und natürlich gerade die Bundesligisten, auch gerade die jetzt in der Tabelle gut dastehen, wie auch der SC Freiburg oder auch kleinere Bundesligisten, die sagen, St. Pauli Kiel, wir generieren vielleicht nicht die Einschaltquoten, aber wir sind natürlich sportlich besser als viele andere von den 36. Die sind dafür, dass der Verteilungsschlüssel ähnlich bleibt wie in der Vergangenheit, sprich sportliche Leistungen sind entscheidend und der sogenannte Zwergenaufstand, wenn das vielleicht auch ein bisschen despektierlich klingt, von Schalke 04 und anderen, ist de facto damit eigentlich schon zunichte gemacht.
Tommy, du bist ja de facto der Kleinste hier in der Runde, was die Größe angeht. Wie fühlst du dich vom Zwergenaufstand?
Moment mal, also was meinst du jetzt? Körperliche Größe oder was?
Ja.
Ich bin der Kleinste in der Runde.
Lass mir doch mal eine Überleitung einfach so machen.
Ja, okay. Also ich würde gerne erstmal anfangen. Bevor wir überhaupt inhaltlich werden und ich mich aufregen kann, muss ich sagen, Konstantin, dieser Zwergenaufstand, von dem du sprichst, und ich bin wirklich nicht verdächtig, Schalke 04 zu verteidigen, aber das ist einer der größten Sportvereine der Welt. Wenn die den anführen, ist das schon mal kein Zwergenaufstand. So geht's schon mal los.
Das, ja? Das ist der mediale Terminus, darüber kannst du dich bitte aufregen jetzt.
Ja, so. Genau, und das ist nämlich schon dieses Framing, ja?
Richtig.
Was die Lügenpresse, ja, so. Anyway.
Alles klar, Ali.
Was war die Frage? ich habe mich vor lauter Wut, habe ich die Frage vergessen. Wie ich das finde oder was?
Ja.
Nee, ich habe erst nochmal eine Frage. Und eine Frage vielleicht auch, ihr werdet mir dankbar sein, dass ich sie stelle. Wie wird dieses Präsidium denn eigentlich gewählt? Also einfach von den Mitgliedern und wie oft?
Richtig.
Wie soll ich denn das wissen?
Ich war gemutet. Ja genau, die wird von den Mitgliedern gewählt. Ich kann mal kurz nachschauen, welcher Tonus das ist, aber auf alle Fälle wird das Präsidium so bestimmt. Was natürlich jetzt ein bisschen erschwerend hinzukommt im Präsidium, aktuell nur Fürth als Zweitligist. St. Pauli und Kiel waren im Präsidium oder sind im Präsidium, sind natürlich gerade beide aufgestiegen. Ne? Also.
Aber Konstantin, also ich meine mich zu erinnern, dass du immer nur einen Zweitligavertreter im Präsidium hast.
Ne? Ja, da geht's ja schon los.
Also das ist ja jetzt auch so ein bisschen, weil man spricht immer von dem Zweitligavertreter, was in diesem Fall Fürth war. Und das suggeriert ja so ein bisschen, als dass wir quasi immer nur einen haben. Ich glaube jetzt nicht, dass das immer zwischen den 36 Mitgliedern der DFL so frei gewählt wird.
Also hier steht, die Teilversammlung der Bundesliga und diejenige der zweiten Bundesliga, also die Teilversammlung, wählen jeweils zwei Mitglieder des Präsidiums. Also kann das schon mal nicht sein, dass es nur einer ist. Ansonsten, die Zweitligisten wählen dann den Erstligisten. Okay, können sie gerne tun.
Ja, aber es gibt ja aktuell nur einen Zweitligavertreter im Präsidium. Klar kannst du sagen, vielleicht war Holstein oder Pauli, als die gewählt wurden, noch Zweitligist.
Ja. Genau.
Das ist Holger Schwiewagner.
Und im Übrigen auch Turnus, Amtszeit von 3 Jahren. Die 7 Mitglieder des Präsidiums werden für eine Amtszeit von 3 Jahren gewählt. Es gibt ja die 2 Geschäftsführer, die eben einfach immer für ihre gesamte Amtszeit als Geschäftsführer der DFL GmbH dann einfach im Präsidium des DFL e.V. sitzen. Und die Teilversammlungen der Bundesliga und zweiten Bundesliga wählen jeweils 2 Mitglieder des Präsidiums. Und die Mitgliederversammlung selber bestimmt aber den Sprecher und so weiter und so fort. Also so setze ich das zusammen. Es ist eine Amtszeit von 3 Jahren. Aber es geht darum, dass das Präsidium eben sehr mächtig ist und die Erstligisten erstmal kein wirkliches Interesse daran haben, dass es nicht nach sportlichen Leistung gehen soll. Zwergenaufstand, dieser despektierliche Begriff wurde ja nur gewählt, weil natürlich klar, die aktuell sportlich Schwächeren, wie Schalke zum Beispiel, die aber gleichzeitig sehr viele Zuschauer anziehen, sehr viel Einschaltquote generieren, die wollen natürlich, dass es dann eher nach Einschaltquote geht. Die Kleineren in der ersten Liga wollen das nicht und die Kleineren in der zweiten Liga auch nicht. Also Elversberg oder so.
Ja, also
wir sind zu ruhig dafür, ehrlicherweise. Mir fehlt hier ein bisschen der Aufschrei.
Ja.
Und mir ist aber auch auf dem Weg eine Sache aufgefallen, dass das alles, was wir hier als gesetzt haben, warum Dinge sich nicht verändern können, ja auch entstanden ist, als die ganzen, die jetzt in der zweiten Liga sitzen und nicht mehr vertretungsberechtigt sind, wie Hertha und Schalke und so weiter, und deswegen der Zwergenaufstand sind, weil sie halt die Niederungen der zweiten Liga sind, als sie noch in der Erstliga waren, nicht dafür gesorgt haben, dass es nach Zuschauerzahlen geht, sondern nach sportlicher Leistung. Und dann war es ja auch alles okay. Jetzt muss man sagen, okay, jetzt wollen wir nicht mehr sportliche Leistung, jetzt wollen wir Zuschauer haben. Das geht doch auch nicht so, Kai, oder?
Puh, ja, das sind halt die Realitäten. Wenn ich mir das Präsidium so angucke, dann hätte ich getippt, dass Kiel, Pauli, Fürth und Freiburg höchstwahrscheinlich für Status quo beibehalten getippt haben oder gewählt haben. Dann glaube ich, dass die DFL-Geschäftsführer, wahrscheinlich enthalten die sich, aber per se haben die jetzt auch eher wahrscheinlich ein Interesse, den Status quo beizubehalten, als dass jetzt sich da immer permanent was ändert. Bayern ist Status quo beibehalten, Frankfurt ist sicherlich Status quo beibehalten. Also ich wüsste gar nicht, wer in diesem ganzen Präsidium tatsächlich Interesse hat, jetzt die Geldverteilung auf Basis der Einschaltquoten zu machen. Also am ehesten müsste das eigentlich Bayern haben, aber die sind ja so oder so schon Profiteur der sportlichen Regelung. Für die ist wahrscheinlich egal. Ja.
Also eigentlich geht es darum, ich meine, wenn jetzt sich nichts ändert an der ganzen Governance der DFL, ich meine, natürlich könnte sich an der was ändern, man könnte auch irgendwie sagen, okay, ein externes Gremium, irgendeine Kommission soll das jetzt bestimmen und nicht mehr die Präsidiumsmitglieder, aber wenn sich daran nichts ändert, dann geht eigentlich nur der Weg darüber, dass dann vielleicht Schalke und Hertha oder wer auch immer dann in der zweiten Liga eher ist und wenig Geld bekommt, dass die versuchen, sich ins Präsidium wählen zu lassen.
Das ist richtig. Also entweder so oder man beschließt halt, dass die Mitgliederversammlung das mit einfacher Mehrheit beschließen kann. Alternativen sehe ich nicht.
Ja, Satzungsänderungen dann oder Statutenänderungen, ne? Das wäre dann noch eine.
Ja, aber also Tommy ist so ruhig, weil du weißt, du hast sowieso keine Chance oder ist das nicht eigentlich etwas, wo jetzt ein Fan auf Begehren passieren muss?
Naja, also du, also ich habe mich ja jetzt in den letzten 4 Folgen schon darüber echauffiert. Ich kann es auch gerne nochmal erklären, dass es überhaupt, also es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, das so zu machen, wie es gerade passiert. Was auch wahr ist, Nico, das hast du vorhin angesprochen, das hat mich auch so lange nicht interessiert, wie ich Profiteur war mit meinem Verein von diesem System. Ja, gebe ich ganz ehrlich zu. Jetzt, wo uns quasi die Kohle fehlt, hinterfragt man das auch mal. Einfach aus dem einfachen Grund heraus, dass man natürlich dann immer, wenn man keine Kohle hat, ihr kennt das, früher als Student, wenn du anfängst, in die Hosentaschen deiner Jeans im Schrank zu gucken, ob irgendwo noch ein Fünfer ist. So ist das jetzt gerade bei den Zweitliga-Vereinen, die sagen, scheiße, wo kriegen wir jetzt noch irgendwo Kohle her? Und dann ist wahrscheinlich irgendeinem aufgefallen, Moment mal, das ist eigentlich total unfair, wie das hier passiert. So, also den Vorwurf muss man sich machen lassen, auch ich. Und dennoch muss man sagen, jetzt wo man sich damit auseinandersetzt, ist es völlig abwegig, dass es nicht nach Einschaltquote geht. Es ist in keiner Welt in diesem Universum ergibt das irgendeinen Sinn.
Also die Ratio dahinter ist ja, wie Konstantin schon immer gesagt hat, dass man sportlichen Erfolg belohnt.
Und ja, da machen extra Topf auf dafür, den Belohnungstopf.
Ja, das könnte ich auch verstehen. Am Ende, wenn du sportlichen Erfolg belohnst mit mehr Geld, machst du natürlich die sportlich eh schon besser sind, immer ein Stück weit erfolgreicher. Ich glaube, dass man das halt auch macht, um die Wettbewerbsfähigkeit in den europäischen Ländern, in den europäischen Competitions halt zu erhöhen. Das hat halt zur Folge, dass die Wettbewerbsgleichheit oder Ausgeglichenheit in der nationalen Liga dadurch geschwächt wird. Einfach, weil die erfolgreich sind, kriegen mehr Geld und die nicht erfolgreich sind, kriegen weniger Geld. Damit schaffst du ja genau das Gegenteil von dem amerikanischen Ligenprinzip, wo halt die scheiße sind, zuerst die guten Talente picken dürfen, um dadurch mehr Ausgeglichenheit zu schaffen. Also das ist halt die Konsequenz.
Weißt du, Kai, ein Einwand ganz kurz oder Ergänzung. Wer irgendwann mal in seinem Leben mit einem professionellen Fußballverein aus Liga 1 oder 2 gearbeitet hat, weiß, dass eins der großen Dinge, was sie umtreibt, ist, neue Geschäftsfelder zu erschließen, fernab des Sports. Ja, also fernab von dem, was es auch schon gibt, fernab von Tickets, fernab von Transfererlösen. Wie können wir eigentlich dieses Business Development vorantreiben? So. Und all das wird doch quasi qua dieser Regelung auch unterbunden, weil du könntest ja sagen, nur mal rein theoretisch, wenn du mal so eine Arbeitshypothese aufstellen, jetzt bist du Greuther Fürth und sagst, ey, sportlich werden wir hier nicht an Geld kommen, ja, aber es geht ja hier um Zuschauer, also machen wir was am Spieltagserlebnis oder keine Ahnung, ja, oder wir haben besondere Konstellationen an Spielern, wir verpflichten 3 Japaner und schließen uns alle Japaner aus Düsseldorf, die gucken jetzt alle bei uns oder keine Ahnung, ja, aber das ist ja alles egal, es bringt ja alles nichts und das ist ja die Realität, wenn du im Fußball arbeitest, du kannst dir die ganze Scheiße ausdenken, wenn die 11 Trottel auf dem Feld Scheiße bauen, wird jede Kampagne abgesagt, alles ist egal, es geht nur darum, so und ja, so wirst
aber
du
das
niemals
ist doch eigentlich
nicht weiterentwickeln.
Ganz gut, oder? Also wir wollen doch eigentlich eher, dass man sich auf die Kernkompetenz eines Fußballvereins ist halt Fußballspielen.
Ja, aber das kann man auch aufhören, weil dann ist das Rennen vorbei, weil der Haufen bei den einen immer größer und bei den anderen immer kleiner. So.
Aber das Problem auch in Deutschland ist, ich habe jetzt mal kurz in meinem Kopf das durchgespielt, im Vergleich jetzt zu den anderen großen europäischen Fußballnationen, England und so weiter. Deutschland ist, glaube ich, das einzige Land in Europa, in dem es mehr Zuschauermagneten, also sprich Vereine, Zuschauermagneten der zweiten Liga gibt als in der ersten. Das gibt's doch sonst nirgends. Es kann ja nicht sein, dass eigentlich in der zweiten Liga mehr große Zuschauervereine existieren als in der ersten, in allen also, anderen
weißt
Ligen.
Weißt du, woran das liegt, woran? Mein Freund? Jetzt geh mal, was ist in Deutschland anders als in allen anderen Ligen?
Jetzt habe ich die Tür aufgemacht zu einer 50+1-Debatte.
So.
Verdammt! Die Hintertür,
liegt das
weißt
vielleicht
du?
An 50+1?
Kurz die Deckung runtergelassen, das kann ja nicht wahr sein.
Ja, genau. Huch. Aber vielleicht diskutieren wir das ja beim nächsten Mal.
Aber es ist faszinierend.
Nein, es ist der Grund.
Aber es ist vielleicht ein bisschen simplifiziert, aber es ist trotzdem, ich glaube, in anderen Ligen, die würden irgendwie sich auf den Kopf stellen und irgendwas versuchen. Wenn jetzt plötzlich in Spanien einige, also abseits der ganz, ganz Großen, wenn da plötzlich die ganzen zuschauerstarken Mittelklassevereine alle in der zweiten Liga wären. Ich glaube, die würden da irgendwas, ich glaube, die Regierung würde eingreifen am Ende und sagen, nee, tut uns leid, Zwangsabstieg für Girona. Zwangsabstieg für Holstein-Kiel, wer ist dafür, wer ist dagegen?
Was machen wir draus? 50+1 irgendwann nochmal groß diskutieren, hinnehmen, dass die Zwergenaufstände halt Zwergenaufstände bleiben und sich sowieso nichts ändert und sich damit vielleicht auch einfach, und das ist ja in dieser Runde mindestens bei 3/4 dann doch ein bisschen in die Tasche lügen, dass das, was man sich wünscht, dass die Faszination der Fans dafür sorgt, dass wir an irgendeiner Stelle unseren Verein damit mehr Geld besorgen, eh ein Hirngespinst ist, was nie passieren wird. Denn der Fußball ist eh am Ende. Was aber das Problem?
Kurze Frage, sorry Nico, bevor du jetzt hier ins nächste Thema gehst oder so, ne? Oder ich weiß nicht, was du jetzt gerade machen wolltest.
Ich war wieder auf dem Weg in der Überladung. Ich habe quasi
ausgeholt. Ja, genau, ich höre das ja immer schon, wenn du so tief Luft holst.
Du hast quasi out gesagt gerade und jetzt muss ich kurz Videobeweis checken.
So, kurz reingesliced, um mal kurz in der Tennissprache zu bleiben. Was mich mal interessieren würde, und vielleicht habt ihr da ja Einblicke, vor allem du Kai, oder nee, vielleicht auch vor allem du Konstantin, oder ihr beide einfach, wie stehen eigentlich Sky und DAZN zu dieser Debatte? Gibt es da irgendwelche Positionen? Oder ist denen das egal, was mit ihrem Geld passiert?
Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich müsste jetzt auch mal kurz nachdenken drüber, aber also ist tatsächlich eine gute Frage. Normalerweise müssten die ja auch,
das ist auch unterschiedlich,
wenn du
mit Kai,
auf die nationale Liga blickst, müsstest du eigentlich immer dafür sein, dass es mehr Spannungen gibt. Und dann würde wahrscheinlich Sky davon profitieren, wenn man nicht die sportlich Besten belohnt mit viel Geld, sondern eher die viele Leute ziehen.
Ja, aber auf der anderen Seite, Sky hat, ich meine, ich weiß nicht, was Sky für eine Position hat, aber vielleicht hinter vorgehaltener Hand, ich meine, die freuen sich auch darüber, dass so viele Traditionsclubs in der zweiten Liga spielen. Man hat die zweite Liga exklusiv im Wettbewerb mit DAZN. Also, dass Hertha, Köln, Hannover und wie die alle heißen, dass die alle in der zweiten Liga sind.
Und das sozusagen für weniger Geld.
Ja, genau
für weniger Geld. Da wird es interessant. Ja.
Weil ich meine, diese Vermarktung dieser zweiten Liga, es hat ja auch seine Vorteile. Wir haben ja schon darüber mal gesprochen, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen eventuell dann trennen könnte. Also die beiden Bundesligen trennen sich und dass man sich so ein bisschen gemütlich macht in der zweiten Liga, wenn man sagt, okay, sportlich sind wir nicht die Besten, aber das Produkt zweite Bundesliga ist ein endgeiles und eigentlich geiler als das Produkt erste Liga. Warum möchte ich überhaupt noch aufsteigen?
Und es scheint ja auch offensichtlich einen ganz guten Draht zwischen DFL und Sky zu geben, wenn man sich den letzten Vergabeprozess abgibt, wo man ja quasi Sky was geben wollte, obwohl sie 200 Millionen weniger geboten haben. Ich will nur sagen, da gibt es die ein oder andere Implikation vielleicht auch. Sky ist sicherlich happy, für wenig Geld sehr reichweitenstarke Spiele zeigen zu können und hat bestimmt den ein oder anderen Herrn aus diesem Präsidium auch auf Kurzwahl. These.
Gibt es sowas wie Kurzwahl noch?
Nee, das sagt man immer.
Ja, ich oder? Hast du auf deinem Smartphone
eine Favoritenliste auf dem iPhone.
Ja, Favoriten, genau.
Da sind wir drei ganz oben, oder?
Da habe ich nur Nico drin.
Ja, das finde ich aber gut. Das ist aber auch Teil dieses Formates.
Okay, also
denn jeder, der mir in Überleitungen reinslidet, die ich versuche zu bauen, kriegt Ärger.
Ich bin jetzt ruhig, bitte. Die Bühne ist deine.
Dankeschön. Denn du musst jetzt loslegen, Tommy. Darum geht's mir eigentlich. Denn ich habe quasi einen Bare-Knuckle-Fight, Hahnkämpfe. Quasi, ihr müsst euch das vorstellen. Regel Nummer 1 von Schöner Neuer Fußball: Man redet nicht über Schöner Neuer Fußball. Das, was in Schöner Neuer Fußball passiert, bleibt in Schöner Neuer Fußball. Und gibt's noch eine Scheißregel, die ich einsetzen kann? Ich weiß es nicht. Denn wir haben ein Thema, das ist heißer, wirklich heißer als Frittenfett auf dem Kiez um Mitternacht. Willst du uns reinholen, Konstantin? Denn ich habe ein bisschen das Gefühl, wir beide können uns jetzt wirklich das Popcorn schnappen. Ich habe mir auch, bei mir ist anders, ich habe mir ein bisschen Schnittchen gemacht und ein bisschen so Gemüsesnacks. Die stehen so neben mir. Ich glaube, ich fange gleich ein bisschen an zu knuspern, denn jetzt geht's rund. Wir reden über das, was Fußball Deutschland am meisten aufgeregt hat in den letzten Wochen.
Richtig. Es gab das Bundesverfassungsgerichtsurteil hinsichtlich der Polizeikosten und den Bundesländern. Es war ja Bremen als Bundesland, was mehr oder weniger diese ganze Sache ins Rollen gebracht hat. Das geht ja schon seit Jahren, weil eben das Bundesland Bremen wollte, dass die Polizei, die Profiklubs an den Polizeikosten für Polizeieinsätze beteiligt werden. Das ist die große Überschrift. Können auch ganz kurz mal reinhören, was der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Harbert, genau gesagt hat hinsichtlich der Entscheidung.
Die Verfassung kennt keinen allgemeinen Grundsatz, nach dem die polizeiliche Gefahrenvorsorge durchgängig kostenfrei zur Verfügung gestellt und ausschließlich aus dem Steueraufkommen finanziert werden müsste.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen konkreter werden. Also wenn es darum geht, es geht um die Mehrkosten für Polizeieinsätze, vor allem bei Hochrisikospielen. Und da kann man gleich drüber sprechen, wie das überhaupt bestimmt wird, was ein Hochrisikospiel ist. Allgemein gesagt, Hochrisikospiele sind Fußballspiele, bei deren Umfeld besonders heftige Fankrawalle zu erwarten sind. Wer das bestimmt, ist dann wiederum die zweite Frage. Das sind natürlich erstmal Spiele mit verfeindeten Fangruppen, Derbys und sicherlich auch politisch angehauchte Duelle. Also wenn jetzt St. Pauli auf Hansa Rostock treffen würde oder sowas, wird das als Hochrisikospiel dann gewertet, nicht weil es ein Derby ist, nicht weil es irgendwie ein norddeutsches Duell ist, sondern weil es dann auch politische Auseinandersetzungen geben könnte, politisch aufgeladene Spiele sein könnten. Also sind dann mehr Sicherheitskräfte im Einsatz als bei üblichen Fußballspielen mit einer ähnlichen Zuschaueranzahl, dann werden mehr Kosten verursacht, die die Länder bislang tragen. Und jetzt heißt es aber, dass die Fußballclubs oder die DFL oder wie auch immer daran beteiligt werden können von den Bundesländern selber. Natürlich obliegt das dann auch den Bundesländern. Die können dann auch unterschiedlich entscheiden, unterschiedlich das Ganze handhaben. Ja, wenn wir wieder schauen, Holstein Kiel zum Beispiel als Leuchtturmclub in Schleswig-Holstein. Vielleicht haben die dann auch eine andere Stellung als jetzt der x-te Club in NRW. Aber das ist einfach mal nur rein spekuliert. Jetzt gibt es natürlich zwei Positionen. Es gibt die eine Position, ich nenne sie mal die Rippe-Position, die sagt, DFL-Beteiligung ist gut und wichtig. Dann gibt es die andere Position, das ist die Kmür-Position, der sagt, das ist doch ein Skandal.
Und aber nämlich direkt eine rein. Entscheidende Sache, genau, also Konstantin, willst du nicht nochmal einmal oder wollen wir das zusammen besprechen, wie diese Hochrisikospiele festgelegt werden, weil das ist ja die eine entscheidende Frage. Ich weiß nicht, willst du das machen, soll ich das machen? Ich
kann es gerne machen.
Genau, Hochrisikospiele, die Definition hat Konstantin ja im Prinzip gerade gesagt und es gibt eigentlich zwei Bereiche, wo bewertet wird, ist ein Spiel ein Hochrisikospiel oder nicht. Also jeder Verein, der Heimverein, gibt für die Situation im Stadion eine Bewertung auf einer Ampel ab. Grün, gelb, rot. Grün ist keins, gelb ist ein bisschen, rot ist ein Hochrisikospiel. Dann gibt der Auswärtsverein, gibt genauso für die Stadionsituation eine entsprechende Einschätzung ab aus seiner Sicht. Dann guckt der DFB nochmal drüber und ganz am Ende entscheidet der Heimverein. Hier geht es aber wohlgemerkt nur um das Stadion, weil im Stadion selber muss der Heimverein eigentlich für die Sicherheit für der Veranstaltung sorgen. Der eigentlich spannendere Case ist aber Bereich 2, nämlich die Anfahrt quasi. Im Prinzip, wenn Ultras Fußballchaoten am Bahnhof ankommen und sich dann auf den Weg ins Stadion machen. Hier gibt es auch ein Ampelsystem, das wird aber von der Polizei des jeweiligen Bundeslandes respektive der jeweiligen Stadt festgelegt. Das heißt, hier hat weder der Heimverein noch der Auswärtsverein ein Mitspracherecht, ob es sich um ein Risikospiel handelt oder nicht, weil das bestimmt einzig und allein die Polizei. Und da klar gibt es bei so Themen, welche Vereine spielen gegeneinander, mit wie viel Auswärtsfans kommen die, wie ist die Erfahrung mit den jeweiligen Fanlagern, das spielt natürlich in beiden Bereichen eine Rolle, aber bei der Anfahrt werden auch noch so Sachen berücksichtigt. Gibt es parallele Veranstaltungen, die man nochmal berücksichtigen muss? Keine Ahnung, eine linken Demo vorm Dynamo Dresden Stadion. Gibt es, gibt es besondere rivalisierende Fanlager, die auch sehr nah an dem jeweiligen Spiel in einem anderen Stadion spielen. Das muss man berücksichtigen. Und letzter Satz, es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass die Polizei deutlich vorsichtiger ist und eher tendiert, ein Spiel zum Hochrisikospiel zu kategorisieren, als es jetzt die beiden Vereine tun.
Punkt. Was hinzuzufügen, Konstantin, oder können wir die Wölfe losschicken?
Wir können eigentlich die Wölfe losschicken. Es hat sich ja sehr, noch einen Punkt, vielleicht nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich weiß, es geht auch ein bisschen natürlich um die Unterhaltung, aber nur um das vielleicht so kurz noch zu illustrieren.
Ich will, dass die Leute jetzt das Gefühl haben, gleich geht's los.
Ja, man muss es ein bisschen auszögern. Weißt du, ich hätte jetzt eine Metapher dafür, aber die lasse ich weg, weil wir machen keinen explicit Content hier. Bei normalen Bundesligaspielen in Bremen sind 500 bis 600 Ordnungskräfte im Einsatz immer gewesen. Das wurde eben jetzt während der Verhandlungen mal so aufgeführt. Und bei Hochrisikospielen von Werder Bremen sind es dann 800 bis 1000 sogenannte Ordnungskräfte, die im Einsatz sind. Also weil sich ja das alles erstmal um Bremen gedreht hat und der Bundesland Bremen hat ja schon 2015 damit angefangen, Rechnungen auszustellen in der Richtung. Und eben wie gesagt, was Kai alles angeführt hat, Nähe, Rivalitäten, auch vielleicht vorher Beobachtung und natürlich so politische Motivation spielt auch eine Rolle. Wir hatten das jetzt ja aus dem Basketball gehabt, also irgendwie Tel Aviv bei Alba Berlin spielt und das ist aber eine Sondersituation, aber im Fußball allgemein gibt es viele Spiele, die zu Hochrisikospielen ausgewiesen werden. Das war jetzt in der Saison 2022-23 bei 612 Begegnungen in der ersten und zweiten Liga gab es 52 sogenannte Rotspiele.
Genau. So, ich leg mal los, ne? Ich fange mal an, Tommy ein bisschen zu ärgern. Ja, grundsätzlich geht es ja nicht nur um Fußballspiele, sondern die Regelung gilt für alle privat organisierten Veranstaltungen ab einer gewissen Größe, nämlich 5000 Leute, die eine Gewinnorientierungsabsicht haben und auch Gewinne machen. Nur dann kann, wenn eine Risikosituation eintritt, die mehr Polizeisupport erfordert, kann ein Teil der Mehrkosten, also es wird nicht alles umgelegt, wenn man sagt 150 ist die Grundsicherung, die wird immer zu 100% quasi von der Polizei dann gezahlt und alles, was darüber hinausgeht, die Kosten für von 150 bis beispielsweise 1000, die können anteilig umgelegt werden auf den Organisator dieser privaten Veranstaltung. Wer ist der Organisator? Das ist tatsächlich in meiner Sicht nicht ganz eindeutig. Also aktuell sagt man immer, die DFL und der Heimverein sind der Organisator. Also die teilen sich das nach meinem Verständnis. Es kann aber sein, dass man am Ende entscheidet, tendenziell ist es eher der Heimverein. Aber wie gesagt, das ist erstmal die Grundausrichtung und das finde ich eigentlich ganz okay, weil gerade so ein klammes Land wie Bremen, was keine Kohle für Kitas und whatever hat, warum sollen die, wenn überproportional hohe Mehrkosten entstehen an einer privaten Veranstaltung, das ist ja immer noch ein Fußballspiel, nicht zumindest einen gewissen Teil an den Organisator, in diesem Fall die DFL und oder der Heimverein, umlegen können, weil die verdienen ja sehr viel Geld damit. Was meinst du, Tommy?
So.
Ganz ruhig, Tommy, ganz ruhig.
Ich habe 9 Punkte mir notiert dazu. 9.
Überlänge schon mal.
Jeder einzelne Punkt, ausreichen, um dieses Urteil völlig ad absurdum zu führen. Jeder einzelne. Und ich habe 9 davon. Ja? Also grundsätzlich, Bundesverfassungsgericht, wenn ihr da noch einen Laienrichter sucht, der ein bisschen mehr Ahnung von der Materie hat, ich würde mich anbieten. Ich habe eh kaum zu tun. So. Kai, ich will auf deinen letzten Punkt eingehen, um da ein bisschen nahtlos rüber zu gehen und dann kann ich ja meine ganzen anderen Punkte sukzessive einpflegen. Ich verstehe natürlich, wenn man sagt, so ey, das Land hat keine Kohle, jetzt müssen wir das auch noch bezahlen. Das ist ein schöner, wenngleich unterkomplexer Gedanke. Ja, denn wie viel Mehreinnahmen hat denn das klamme Land durch Werder Bremen? Das wäre doch mal spannend zu sehen. Und dann rechnen wir das mal gegeneinander. Und dann könnte man die Diskussion, glaube ich, nochmal neu führen und etwas fundierter. Denn aktuell, und da bin ich mir sehr sicher, ich könnte es jetzt auch kurz googeln oder vielleicht macht es jemand anders und mit Zahlen belegen, ist unterm Strich immer noch mehr da, also hat das Land Bremen mehr davon, dass Bremen da ist, als dass es Kosten hat. So, das heißt, die ein oder andere Kita in Bremen, liebe Grüße, wird finanziert vom SV Werder Bremen. De facto. Was Steuereinnahmen angeht, was Tourismus angeht, was Nutzung öffentlicher Nahverkehr angeht, was Restaurants angeht, was Hotels angeht, all das. Ja? Also das ist ja alles, passiert ja im Umfeld dieses Fußballs. Also wenn ich der SV Werder Bremen wäre, würde ich ab dem Urteil in Niedersachsen spielen. Wirklich. Einfach nur, um denen zu sagen, damit ihr mal merkt, was das für Implikationen hat. Ne? Und das ist ein grundsätzliches Argument, sich einmal zu überlegen, wir sprechen hier ja nicht von irgendeinem Underground-Rave, sondern wir sprechen hier von etwas, dessen Ergebnisse in der Tagesschau laufen. Ja? Fußball ist ja in Deutschland Kulturgut. Das muss man ja so, das kann man jetzt schlecht finden oder nicht, aber es ist ja so. Das heißt, das hat eine gewisse gesellschaftliche Relevanz. Und last time I checked, ist die Polizei fucking dafür verantwortlich, von unseren Steuergeldern die öffentliche Sicherheit zu garantieren. So, und wenn da eben Fußballspiel stattfindet, dann müssen sie es halt machen. Ich könnte jetzt 3 Stunden weiterreden, ich weiß nur nicht, ob das zielführend ist oder ob wir vielleicht erstmal den Punkt diskutieren wollen.
Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, um ganz kurz einzuhaken. Also das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, inwieweit, ich sage mal auch, gerade das Generieren von Steuereinnahmen, ja, mal einfach so, und Arbeitsplätze schaffen, aber sagen wir einfach mal Steuereinnahmen, Arbeitsplätze, inwieweit das dann auf der anderen Seite aufwiegt, dass sicherlich viele Polizeieinsätze notwendig sind. Und das ist sicherlich auch noch ein Punkt von dir, inwieweit vielleicht zu viele Polizeieinsätze oder zu viele Polizisten eingesetzt werden. Aber sagen wir einfach mal, die Zahl der Polizisten bleibt gleich. Aber inwieweit das Generieren von Steuereinnahmen oder von zusätzlichen Steuereinnahmen und Arbeitsplätzen, inwieweit wiegt das andere dann auf? Und ich glaube, mit dem Argument müssen sich erstmal die Befürworter dieser Entscheidung auseinandersetzen.
Kai, hast du das getan?
Nein. Ich wollte ja auch erstmal nur eine kontroverse Gegenthese für deinen Monolog. Ich wollte dir eine Brücke sozusagen bauen. Also ich kann das nicht entkräften. Also ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt, dass da sehe ich auch die Schwäche der Entscheidung, dass eigentlich das nicht berücksichtigt oder zu wenig gesehen wird. So, also vielleicht noch um 2 Schwächen weiter auf. Wollen wir das jetzt schon machen oder willst du noch weiter,
nee, ich wollte noch dazu, weiter raushauen? Genau, ich wollte nur einmal kurz den Rahmen machen, weil ich glaube, das sind so die übergelagerten Themen, und dann gibt's, glaube ich, auch noch mal so ganz konkrete, da gehen wir dann später drauf ein, also eher so formaljuristische Themen, ja, wo man einfach auch noch mal Angriffsfläche hat. Aber genau, also zum einen, wenn man das gegenrechnet, glaube ich, hat das Land Bremen immer noch mehr Vorteile als Nachteile vom SV Werder Bremen und seinen veranstalteten Heimspielen. So, das ist, glaube ich, unstrittig.
Das glaube ich auch.
Es gibt eine Sache, und ich habe das Gespräch mit meiner Frau gesucht zu diesem Thema. Ich kann davon frank und frei erzählen, sie hört das hier eh nicht. Glaube hat sie auch noch nie. Ich glaube, die weiß gar nicht, dass ich diesen Podcast hier mache. So,
und weiß sie denn sonst, was du den Tag über machst? Das ist die Frage.
Ja, also okay. Genau. Ich würde sagen, ich habe heute mit 3 Dudes über Fußball geredet. Würde sie sagen, das überrascht mich nicht, würde sie sagen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, habe sie gefragt, wie sie das findet. Ja, es war natürlich eine Suggestivfrage, weil ich kurz vorher 10 Minuten Monolog gehalten habe, wie absurd das ist. So. Und da ist mir was aufgefallen, das fand ich krass. Sie meinte so, naja, aber ganz ehrlich, ich verstehe es, es ist doch eh beim Fußball immer nur irgendwelche besoffenen Atzen, die irgendwie rumpöbeln und in der S-Bahn sitzen und dann irgendwas kaputt schlagen. Und dann bin ich mal mit dieser Warte, habe ich mir auch mal so ein bisschen den einen oder anderen Kommentar von Leuten, und das ist so geil, weil diese Kommentare eigentlich immer damit beginnen, ich interessiere mich nicht für Fußball. Das muss ich vorab sagen. Ja? Und dann kommt immer, ja, die gewalttätigen Fußballfans. Also das ist so diese Argumentationslinie, wo ich so denke, Leute, wie dumm seid ihr eigentlich? Kommt mal am Samstag ins Stadion, da sind 76.000 Menschen jetzt bei Hertha gegen HSV. Du kannst doch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass das 76.000 besoffene potenzielle Gewalttäter sind. Ich glaube, die haben gar keine Ahnung davon, welcher Querschnitt der Gesellschaft ins Stadion geht. Also das muss man sich ja mal vor Augen führen. Wenn das sozusagen wenn du wüsstest, jeder Fußballfan, der ins Stadion geht, der wird auf dem Rückweg irgendwas kaputt schlagen oder jemanden ins Gesicht schlagen, dann würde ich sagen, geschenkt, Bundesverfassungsgericht, ole, ole, machen wir so. Aber das ist ja nicht der Fall, nicht mal annähernd. Ja, wirklich nicht mal annähernd. Wir haben erste, zweite und dritte Liga letzte Saison pro 100 Zuschauer im Schnitt 0,03 Straftaten. Ja, zum Vergleich, Perukaville 0,1. Ja, Hochsicherheits-Perukaville-Festival müsste es ja eigentlich sein, demnach. Das heißt 0,03 Straftaten pro 100 Zuschauer. Und das bedeutet aber, wenn man sich dann nochmal die Straftaten anguckt, ein Großteil davon ist Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und das ist die Reflexhandlung eines jeden Polizisten, der wegen Gewalt im Amt angezeigt wird, dass er zurück anzeigt. So, also das muss man sich nur mal vor Augen führen. Das heißt, von diesen 0,03 können wir eigentlich auch nochmal die Hälfte wegrechnen. Das ist zu vernachlässigen. Das ist überhaupt nichts, wenn du überlegst, wie viele Menschen jedes Wochenende deutschlandweit ins Stadion gehen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will?
Du, das Schöne ist, ich habe mir eine harte, wilde Diskussion erhofft und du lieferst halt sehr gute Argumente, die dafür sorgen, ja, ist alles Quatsch, es ist halt ein Verfassungsgerichtsurteil, deswegen bringt es nichts eigentlich dagegen vorzugehen. Trotzdem, ich bin Konstantin, Kai, das sind doch alles Dinge, da muss man doch klar,
also ja, oder? Das, ein bisschen schon, also am Ende ist ja jetzt quasi erstmal der gesetzliche Rahmen gesetzt, dass die Länder diese Mehrkosten auf die Vereine und vielleicht die DFL umlegen können, aber sie müssen es ja nicht. Ne? Insofern kann, finde ich schon wichtig, die Argumente, die Tommy anbringt, weil am Ende entscheiden das ja immer noch die Senatoren oder der zuständige Innenminister wahrscheinlich, ob sie es tatsächlich machen oder nicht. Und ich glaube, in Berlin zum Beispiel hat sich ja die Senatorin schon geäußert und hat gesagt, so nee, sie macht es nicht. Sie sieht diese Umlagerung der Kosten halt auf die Vereine nicht, weil der gemeinnützige Wert und ökonomische Wert deutlich höher zu gewichten ist. Also das... Deshalb ist das schon richtig, dass man da jetzt noch am Ende auch Lobbyismus oder Stimmung für macht, weil das Ding ist ja noch nicht verloren. Also in Bremen ist es, glaube ich, definitiv verloren, weil der Herr Meurer sicherlich nicht von seiner Route abweichen wird. Aber bei den anderen Ländern, Bundesländern, ist das, glaube ich, noch nicht so weit. Und da sieht man ja auch schon ein Problem an der ganzen Sache. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine deutschlandweite allgemeine Lösung dafür gehen wird, weil es wird Hardliner auf beiden Seiten gehen. Die Kosten definitiv umlegen und die Kosten nicht umlegen. Und dann, was soll der Kompromiss sein? Dass man ein bisschen Kosten umlegt?
Ja, vielleicht. Ja, und was wir, glaube ich, auch haben werden, es wird sehr viel juristische Auseinandersetzung geben. Also ich als Verein würde gegen jede Einschätzung zu einem Hochsicherheitsspiel seitens der Polizei würde ich klagen.
Ja genau, also da sehe ich halt auch die Schwenke. Ihr seht schon, ich schwenke ja auch so ein bisschen gerade um in Tommys Lager, weil ich halt in der aktuellen, also ich finde von der Grundidee gewisse Mehrkosten umzulegen, da kann ich schon was mit anfangen, aber aktuell ist der Rahmen halt viel zu schwammig. Ne? Also wenn ausschließlich die Polizei entscheidet, ob es ein Hochrisikospiel oder nicht und dann Kosten umlegt, dann gibst du ja auch dem Klagen der Vereine Tür und Tor machst du dafür auf, weil es ist halt echt nicht hundertprozentig klipp und klar belegbar, ab wann ist ein Spiel ein Hochrisikospiel oder nicht. Also es gibt wahrscheinlich 5, 6 Partien im Jahr, wo das allen klar ist. Aber es gibt halt ganz viele Kantspiele, ne? Und wenn du die dann zum Hochrisikospiel erklärst und da auf einmal dann mit 1000 Polizisten auffährst, weil welche Situation auch immer sich im Stadtgeschehen gerade darstellt, dann hast du ja ganz schnell, eben hatten wir ja das Beispiel, das waren glaube ich 500.000 Euro, die Werder dann für einen Nordderby auf der Uhr hatte. Das sind natürlich krasse Kosten. Ne? Also und die nächste Schwäche, das ist ja auch ein Problem. Alle argumentieren ja immer die DFL. Ja, aber die DFL ist zuständig für die ersten zwei Ligen. Was ist denn mit der dritten Liga und der Regionalliga darunter? So, also die werden vom DFB organisiert, da muss nach meinem Dafürhalten, können dort jetzt auch Kosten umgelegt werden, aber diese Vereine können sich das ja nie und nimmer leisten. Also gerade in der ökonomisch anspruchsvollen dritten Liga, da kann kein Verein mal eben nochmal hier um 100.000 und da 100.000 bezahlen, und die haben ja auch überhaupt nicht diese Medieneinnahmen, die jetzt auch immer pressetechnisch angeführt werden. Hier die DFL,
weißt du, was
macht
da passieren
5 Milliarden
wird,
Umsatz.
Also ich bin mir ziemlich sicher, oder es ist auf jeden Fall ein spannendes Szenario, diese Regelung gilt ja erst ab Veranstaltung ab 5.000 Teilnehmern.
Korrekt.
Das heißt, die werden einfach nur noch 4.999
ja,
Zuschauer
ziehen. Ja, aber ist so. Also du hast dann tatsächlich, wenn Dresden jetzt zu Hause, die spielen ja dritte Liga, gegen, keine Ahnung, wer ist jetzt nochmal, Press Cottbus vielleicht, weiß gar nicht, sind die irgendwie zusammen, also, aber ich glaube, wir sind eher...
Brüder im Geist, ja.
Nee, Zwickau und Dresden sind zusammen, ne? Also das ist, die haben eine Fanfreundschaft. Aber anyways, also du hast halt solche Duelle da, so, dann musst du, wenn du ökonomisch denkst, wahrscheinlich wirklich nur 4.999 Plätze reinlassen. Und welche nimmst du natürlich? Ja, die Business Seats, ist doch klar, weil die die meisten Kohle bringen. Und die Stehplatztribüne lässt leer.
Oh, so, weißt du, was das Lustige ist, weißt du, was passieren wird? Und da ist schon die erste Schwäche aufgedeckt, dieses Urteils. Was nämlich passieren wird, ist, die Fans werden ja deswegen nicht anreisen. Die werden ja trotzdem kommen. Und
vor allem die
werden
Dresdner.
Und die werden bestimmt richtig gute Laune haben, dass sie nicht ins Stadion dürfen. Und die werden die fucking Innenstadt auseinandernehmen. So, aber wem stellst du das denn jetzt in Rechnung? Weil wegen der Veranstaltung sind sie ja nicht gekommen. Die sind ja gar nicht, die dürfen da ja gar nicht rein.
Ja, ich befürchte, aber also da wird nicht kategorisiert.
Ne?
Also
ja, genau.
Ich glaube
ja,
ganz.
Ja, okay, aber das finde ich so krass, jetzt mal ehrlich. Wenn du sagst, ich fahre jetzt zum Oktoberfest, ne? Ich bin Berliner, ich setze mich ins Auto, wir sind so eine Fahrgemeinschaft, wir vier. Ja, Nico fährt, weil er keinen Alkohol trinkt, und wir geben uns richtig die Kante. Konstantin, Kai und ich, wir haben da Schnäppchen hinten, Bier, alles so. Wir sitzen da in unserem Van und dann halten wir an der Raststätte Nürnberg, weil man das ja so macht, gehen da schön zu Mc's, essen was, und dann boxen wir uns auf dem Parkplatz mit irgendwelchen Idioten. Und das soll jetzt kausal mit dem Veranstalter des Oktoberfests zusammenhängen.
Das, wenn man der Logik folgt, ist es so. Also das Oktoberfest ist ja tatsächlich auch immer ein Beispiel, was rangezogen wird, dass dort die Kostenumlage auch stattfinden kann, weil es ist auch ein privat organisiertes, gewinnorientiertes Ereignis mit mehr als 5.000 Zuschauern. Ich glaube, am Ende wird das die Stadt Bayern oder das Land Bayern nicht machen. Dafür ist die Lobby der Winzer zu groß, aber tatsächlich ist es so, dass man dort ebenfalls dieselben Maßstäbe anwenden müsste wie bei einem Bundesligaspiel.
Ja, aber worauf ich hinaus will, wo hört das denn auf?
Wenn du eine Lederhose anhast, Tommy, wenn du hinten im Auto sitzt, also eine Hirschlederne, womit du dann eindeutig zuordnetbar bist dem Oktoberfest, dann oder du hast wieder eins deiner Motto-Shirts, Bier formt diesen Körper.
Ach so.
Also dann wird es
aber
dem eigenen zugeordnet.
Denn ich will jetzt nicht allzu philosophisch werden, aber dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich fahre ins KDW und kaufe mir meine Lederhose, um mir meine Lederhose zu kaufen, die ich ja nur kaufe, weil ich zum Oktoberfest fahren will. Und in der U-Bahn auf dem Weg zum KDW boxe ich mich. Ist das jetzt auch noch Oktoberfest oder nicht? Wo hören wir denn dann da auf? Also das ist doch völlig albern.
Ja, aber ich glaube, da würde dann auch im Zweifel die Einzelperson nicht so eine Gewichtung haben. Ne? Es geht ja darum, wenn du nicht... Also
wir kaufen ja alle zusammen.
Ja, aber wir zu viert, das ist, glaube ich, auch nicht das, was da ins Gewicht fällt. Wenn du aber deinen kompletten Hertha-Fanblock mitnimmst, ist es halt was anderes.
Ja,
und da ist
und das ganz
kleine,
ehrlich,
der kleine
also,
Punkt, wo die Grenze dahinter ist.
Aber das ist so schwammig, da wird dir jeder gute Jurist zerreißt dir das in jedem Einzelfall. Da kannst du Bundesverfassungsgerichtsurteil hin oder her, das wird so, so viele Anwälte werden sich gerade kaputt lachen, dass die nächsten 5 Jahre für sie auch finanziell abgesichert sind. Also das ist ja so albern. Du kannst doch, und selbst wenn, weißt du, jetzt hast du zum Beispiel, das ist ja auch ein Szenario, wir kennen das ja, diese Bilder, jetzt ist irgendwie Eintracht Frankfurt in Barcelona und dann gibt es da in der Innenstadt Riesenkeilerei. Das sind vielleicht Leute, die haben nicht mal ein Ticket, die gehen nicht mal ins Stadion, die sind da nur angereist, um irgendwie Krawall zu machen. Und das gehört jetzt auch zum Veranstalter oder was? Also, das ist
die
doch
Herausforderung
Sippenhaft.
Ist ja auch so ein bisschen, dass der Veranstalter wird ja nichts machen können, außer die Leute nicht reinlassen ins Stadion. Also es wird ja Klar, es gibt tolle Fanprojekte, aber es ist ja kurz- bis mittelfristig völlig illusorisch, dass du den gewaltbereiten Haufen, also Kategorie B- und C-Fans, maßregelst, sodass sie Rücksicht darauf nehmen, dass ihr Verein nicht mehr so viel Polizeikosten tragen wird. Also nach meinem Dafürhalten ist die einzige Chance dann Aussperren, um entweder unter dieser 5000er-Hürde zu bleiben oder, keine Ahnung, nennen wir es fast mal ein Sicherheitsgewahrsam nehmen, um die an der aktiven Teilnahme des Ereignisses zu hindern. So, und dass das nicht im Interesse von irgendjemandem sein soll, vielleicht bis auf der Polizei und dem Innensenator, das ist ja, glaube ich, jedem nachvollziehbar.
Ja, und dann, und weißt du, wenn wir jetzt mal, wir waren jetzt viel bei den Fans, ja, sogenannten Fans. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Jetzt gehen wir mal auf die Seite der Politik beziehungsweise der Exekutive. Wir wissen ja, dass zum einen, oder anders, viele Leute würden jetzt einem Senator unterstellen, dass er immer mit Steuergeldern gut umgeht und nicht Potenziale, um die Landeskasse aufzufüllen, die würde er jetzt nicht einfach nutzen. Ich glaube, die politische Realität sieht natürlich anders aus. Das heißt, du hast plötzlich vom Bundesverfassungsgericht eine Gelddruckmaschine bekommen. Du bestimmst, wann was notwendig wird und hältst dann die Hand auf. Ja? Und natürlich wird der ein oder andere Haushalt das sehr, sehr gerne annehmen in einem Bundesland. Ja? Gerade wenn es vielleicht ein strukturell schwaches Bundesland ist. So, das heißt, du schickst dann da deine Polizei hin. Was wir wissen, was wir kennen, was wir beobachtet haben, immer vor einer Großveranstaltung, Europameisterschaft oder so, siehst du auffällig häufig auch Polizei im Block zum Beispiel. Ne? Sind plötzlich wird ganz viel eskaliert, um wieder irgendwelche neuen Gesetze auf den Weg zu bringen. Das heißt, der Fußball ist auch ein politisches Spielfeld. Es kommt erschwerend hinzu. Ja? Also du kannst damit plötzlich Geld verdienen als Land. Du kannst Gesetze durchdrücken als Land, ja. Und jetzt kommt ja noch der lustige Fakt, dass die meiste Gewalt, die im Fußballkontext passiert, ist ja nicht zwischen rivalisierenden Fans, sondern zwischen Fans und Polizei. Das kommt ja auch noch dazu. Also die Jungs, die kommen da ja an, die haben ja Bock. Ja? Die haben ja Bock auf beiden Seiten. So, wenn du, ich schwöre dir, das ist jetzt eine Hypothese, kann ich auch nicht belegen, aber wenn du ein Fußballspiel veranstalten würdest, gänzlich ohne Polizei, hätten wir weniger Straftaten. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
Ist aber eine Wette, die du nicht eingehen kannst nach den Grundprinzipien des Gesetzes und der Schutz der Bürger und so weiter und so fort. Ich bin da schon bei dir. Ich glaube auch im Zweifel ist eine deeskalierende Strategie im Zweifel für den Fußball eine sinnvollere als die provozierende, denn das, was du beschreibst, gilt ja auch für bestimmte Demonstrationsanmeldungen, wo auch sich zwei Reihen gegenüberstehen, die gerne Bock haben zu ballern. Und das ist im Fußball halt genauso. So.
Ja, mit dem Unterschied, das muss man ja auch sagen, sorry für die Unterbrechung, Nico, gerne. Also Demonstrationen sind ja explizit ausgenommen von dem Urteil, weil sie halt gemeinnützig sind und genau. Nicht gewinnorientiert. Ne?
Wissen ja. Wir aber auch, was dann passiert. Ne? Fanmarsch ist dann halt eine Demo.
Ja, yeah. Genau. Ja, die muss halt genehmigt werden von der Stadt.
Du kannst auch eine Spontan-Demo anmelden.
Ja, und okay. Ehrlicherweise, wenn Dynamo Dresden halt für eine Demonstration für mehr Sichtbarkeit für Ostdeutschland anmeldet in Hamburg und dann durch die Gegend wandert, könnte schon sein, dass das vielleicht sogar durchgeht. Ich wollte aber ganz woanders
Frage,
hin.
Denn, Frage, bevor du woanders hingehst. Nico,
ich bin in der gleichen Ecke. Hör mal auf, ich bin in der gleichen Ecke, weil...
Hör mal auf, sagt er. Wie so ein Bundesverfassungsrichter. Hör mal auf.
Hört doch mal auf. Was soll die Scheiße immer hier mit eurem Rumgequatsche? Ich meine doch gar nichts Böse. Ich will doch einfach... Guck mal, 5 Minuten Gerede, einfach nur, um etwas anzuhängen, Tommy, an das, was du gesagt hast.
Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Oder HSV-Fans, die sich ein Ding aufsetzen, um Leuten aus Köln, die im Prinzip wahrscheinlich ihr Leben nur zwischen Karneval und FC Zweitligaspielen bestreiten, auf den Hinterkopf zu hauen, inklusive ihrer Frauen aus irgendwelchen Vororten. Das ist das Schlimmste, was nach diesem Urteil passieren konnte, oder? Offen in die Runde gefragt.
Das war so aber schlimm. Auch, also die Bilder selbst. Ich meine, man darf ja nicht davon ausgehen, dass die Akteure, die Protagonisten, die dort beteiligt waren, dass die irgendwie Weitsicht haben. Die haben nicht mal Kurzsicht. Aber das war natürlich rein von den Bildern her, von der Wirkmächtigkeit her, war das Wasser auf die Mühlen für alle, die sagen, jawohl, die Fußballclubs müssen an diesen Polizeieinsätzen beteiligt werden. Übrigens, sorry, dass ich kurzzeitig ein bisschen ruhig war. Ich musste mal ganz kurz woanders.
Ja, sehr gerne. Du musst es eigentlich noch betonen.
Ist aber okay, ich wurde vielleicht gewundert, wo ich war.
Nee, ja, dann erzähl, wie war es denn auf Toilette?
Ich war nicht. Ich musste ein kurzes Gespräch führen, es hat ein bisschen länger gedauert. Die andere Person am anderen Ende war sehr redselig.
Warte, du hast jetzt, während wir hier die großen Themen anfassen, hast du telefoniert? Sag mal, merkst du eigentlich?
Ich hatte aber euch auf dem einen Ohr drauf.
So, pass mal auf, da sind wir jetzt nämlich bei der Podcast-Geldverteilung. Ja. Ja? Also, da wirst du definitiv weniger bekommen für diese Folge.
Blablabla bla, bla ist das doch.
Ja. Ich habe ja wirklich die letzten Wochen damit zugebracht, in meinem Umfeld genau diese Impulsreferate zu halten, wie ich sie hier gerade gehalten habe. Nur damit diese Vollidioten dann diese Bilder liefern. Und da kannst du dann natürlich auch nicht viel dagegen sagen, außer, naja, wie oft passiert das denn? Das ist ja auch nicht dauernd, dass das passiert, aber es war natürlich denkbar dämliches Timing. Also nochmal vielen Dank an die 216-Jährigen da, die meinten, hier irgendjemandem Gefallen damit zu tun.
Haben sich benommen wie 12-Jährige, aber Tommy, du bist dann am ehesten Szenekenner. Wie kommt es denn also zu sowas? Weil das wundert mich immer, ich verstehe irgendwie Böller im Stadion, yo, und dann vielleicht Auseinandersetzung mit der Polizei, alles klar, und dann irgendwie vielleicht sogar so verfeindete Gruppen am Stadion irgendwo oder am Bahnhof, alles, weiß ich, verstehe es jetzt nicht so, ja, super, aber ich verstehe es. Aber dann, das sah aus wie, okay, da kommen ein paar Vermummte und da stehen einfach ein paar Leute an einer Kneipe und machen gar nichts.
Ja, also ich bin kein Kenner der Hamburger Fans.
Nein, ich meine allgemein, als allgemein
aber,
gesprochen.
Es gibt verschiedene Szenarien. Also was durchaus sein kann, ist, dass es einfach ein paar Idioten waren, die besoffen waren und irgendwie dann hat einer angefangen oder hat irgendeiner einen Spruch gebracht und dann sind die halt ein bisschen eskaliert. Das ist Szenario 1. Szenario 2 ist, dass das auch irgendeine Bewegung innerhalb der Ultras oder Huls vom HSV war, die einfach mal ein bisschen zeigen wollte, dass sie Muskeln hat. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da auch Kurvenstreitigkeiten, ich weiß es nicht. Aber es war ja definitiv, also auch vom Anspruch, also wenn wir jetzt mal vom sportlichen Anspruch, was gewalttätige Auseinandersetzung angeht, sprechen können, dann war das natürlich auch ziemlich wack, ne? Also du greifst ja nicht einfach irgendwelche Rentner an, die da ihr Kölsch trinken, das ist ja völlig dumm.
Das also meine
wenn
ich
dann,
immer, das war ja
wenn
so
dann machst du das halt mit Leuten, die auch Bock haben und idealerweise irgendwo auf dem Acker und dann stört das ja auch keinen. Das war natürlich einfach nur dämlich. So.
Das hat ja die Bilder auch schlimmer gemacht. Also wie gesagt, wenn das jetzt vermummte Gruppe auf der einen, vermummte Gruppe auf der anderen, da gibt es ja genügend, die sagen, ja dann lasse sich eben gegenseitig die Gehirnzellen rausballern, dann ist es eben so.
Ja, aber auch hier, lass uns bitte, wie bei allen Themen gerade medial, nicht vom Grundthema abweichen, nur weil gerade irgendeine anekdotische Evidenz was anderes sagt. Also ja, es gab diesen Vorfall, ja, der ist zu verurteilen, das sind völlige Vollspasten. Sorry, wenn ich das so sagen darf, das ist bestimmt auch überhaupt nicht korrekt, aber ne, also das ist ja völlig klar, wie dumm man in seinem Hirn sein muss, einfach irgendwelche friedlichen Menschen anzugreifen. Ja, das geht in keiner Welt. So, hat aber mit all dem, was wir gerade besprochen haben, nichts zu tun. Hat es einfach nicht, weil wir hier über ganz andere Dimensionen sprechen.
Das Problem ist, glaube ich, es geht ja nicht nur um die Polizei, es geht auch um die politischen Verantwortlichen, sei es irgendwie Oberbürgermeister oder so, die wollen natürlich so, dass sowas gar nicht niemals passiert. Ne?
Aber Leute, wir kriegen das Urteil nicht geändert und deswegen bleibt, glaube ich, an der Stelle noch einmal so der letzte Blick darauf, was vielleicht ein kleines bisschen die kleine Kugel für die Zukunft einmal reingucken. Was glaubt ihr, was wird das bedeuten? Wir haben über alle Sachen im Detail schon gesprochen, aber ein kurzer Impulssatz. Tommy, was glaubst du, was wird das, was bedeutet das für die Zukunft? Bundesliga, Vereine, Polizei, Geld, dies, das?
Sehr, sehr viele Gerichtsprozesse. Und in den unteren Ligen Einschränkungen, was Zuschaueranzahl angeht und teilweise existenzbedrohende Kostenumlagen für kleine Vereine, die dann einfach den Laden dicht machen können.
Genau, die Theorie, da hatte ich immer mein erster Impuls war und ich habe mich in Bremen dann bei ein paar Leuten ein bisschen drüber unterhalten, mein erster Impuls von meiner Seite war aus, heißt ja eigentlich, du musst die Kosten oder wirst die Kosten umlegen auf die Ticketpreise oder gibt es andere Einnahmequellen, Kai, die du siehst, um diese Kosten zu tragen?
Nee, Also in den unteren Ligen safe nicht, weil da die andere Einnahmequelle wären logischerweise die TV-Erlöse. Und klar hat ein Verein auch in den unteren Ligen Transfererlöse, aber der direkte Connex für die Kosten des Ereignisses sind die Ticketpreise für Public und für Hospitality. Ich befürchte, dadurch, dass die Verursacher eher in den Public Stands sind, werden dort halt die Preise steigen und damit verliert halt das Produkt Fußball, wenn man so möchte, halt seine Diversität einfach.
Aber es ist auch eine einfache Rechnung, die Leute aufmachen können, also die Vereine. Ne? Als gastgebender Verein sagst du dir, okay, was ist für mich wirtschaftlich besser? Lass ich 5.000 oder 6.000 Dynamo Dresden-Fans zu meinem Drittliga-Heimspiel kommen oder lasse ich gar keine Auswärtsfans zu meinem Heimspiel kommen? Was ist für mich, was rentiert sich eher? Habe ich durch die Einnahmen dann mehr? Am Ende vielleicht mache ich da eher Minus oder lasse ich einfach den Gästeblock leer? Weil wenn du als gastgebender Verein so eine Veranstalterrolle hast, könntest du ja den Gästeblock dann leer lassen.
Und vor allen Dingen könnte das dazu führen, dass im Zweifel, ich habe das jetzt bei Bremen, ich habe Augsburg und Heidenheim mir angeguckt und beide Male war es halt nicht ausverkauft, weil der Gästeblock halt einfach teilweise bei Heidenheim nur zu einem Fünftel gefüllt war oder so. Das heißt, da wäre sogar noch wieder eine andere Ticketeinnahmequelle für Heimmannschaften. Oder absolut. Konstantin?
Natürlich, du kannst ihn auf alle Fälle, klar, ich meine, die Gästeblöcke kannst du dann mit Heimfans füllen. Also wenn es da, das ist dann das Äußerste. Natürlich tut es der Stimmung nicht gut und es wird dann auch viele Auswärtsfans oder Auswärtsfahrer geben, die damit nicht zufrieden sind. Aber wir diskutieren jetzt darüber, dass der gastgebende Verein zur Kasse gebeten werden soll. Gut, dann hat er aber auch irgendwie Hausrecht und kann sagen, okay, keine Auswärtsfans mehr. Bei schlimmen Vereinen, Anführungszeichen, ne? Ich meine.
Ja, aber wisst ihr, das macht mich als Werder-Fan jetzt am Ende des Tages nochmal doppelt und dreifach sauer. Weil jetzt geht's uns als Verein wirtschaftlich schon mal nicht so gut. Dann sorgt die Stadt dafür, dass wir quasi auch noch Schneeflug vorne angebunden hier durch die Gegend geschoben werden als Verein, um das Ganze hier auszutragen, um der Auslöser dafür zu sein, dass diese Diskussion kommt, was dann eventuell im Rückschluss vielleicht wirklich dazu führen kann, dass wir italienische Verhältnisse kriegen ohne Auswärtsfans, was total beschissen fürs Produkt ist, weil das Ganze, also, und damit meine ich auch wirklich das Fanprodukt Bundesliga, alle, warum wir da hingehen, diese Emotionalität, dann damit verloren geht. Und dann noch die Nummer eins, der Verein mit dem größten und krassesten Auswärtssupport in der Fußball-Bundesliga, es wäre der Bremen, statistisch erwiesen, 7.000 Bremer fahren jedes Auswärtsspiel mit, die dürften da nicht dabei sein. Kai, das wird uns Punkte kosten, das weißt du, ne? Also jetzt werde ich am Ende sauer.
Was das Fazit eigentlich heißt dann, Bremen ist schuld.
Bremen ist schuld und Bremen kriegt das. Bremen kann nichts dafür, ist schuld und kriegt dafür noch auf den Sack.
Das ist der Folgentitel. Bremen ist schuld, oder?
Ja, das ist.
Das ist der Folgentitel. Bremen ist schuld.
Bremen ist schuld. Werder ist schuld.
Bremen ist schuld.
Bremen ist schuld.
Zieh mal Werder nicht rein. Ich glaube, die schauen sich gerade das Stadion Hannover ganz genau an.
Alter, in 20 Jahren.
Jetzt werde ich sauer.
In 20 Jahren werden wir bei diesen Mehrkosten nur noch vom Bremer Euro sprechen, der jetzt aufgelegt wird.
Die Bremer Mark ist das wahrscheinlich dann wieder.
Ja, die Bremer Mark.
Dann wird es wieder die Bremer Mark sein.
Also was für ein dummes Gremium dieses Bundesverfassungsgericht da gestellt hat, das muss man sich doch mal überlegen. Ich meine, wir haben doch jetzt schon ein dezidierteres Urteil bilden können. Also, sitzt da irgendjemand, der in seinem Leben schon mal was mit Fußball zu tun hatte? Ist wahrscheinlich gar nicht die Maßgabe, ne? Da geht es um ganz andere Sachen.
Ohne es in Länge ziehen zu wollen, finde ich aber auch interessant, Tommy, ich glaube, weil wir versuchen ja immer Fußball aus der Business-Sicht, aber auch aus der Kultursicht zu betrachten, aber es gibt da mal so eine ganz andere Welt von auch Leuten in der Kultur, im Recht und so weiter, die sprechen über Fußball, als wäre es, als würde es auf dem Mars ausgetragen werden.
Aber nochmal eine Sache, also ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, das Bundesverfassungsgericht da so anzugehen, du musst auf die Innensenatoren einwirken, weil das Bundesverfassungsgericht hat dir nur gesagt, man kann. Nicht man muss. So, und die Innensenatoren, das ist halt Meurer in Bremen, absoluter Hardliner, die führen das dann auf.
Ja, deshalb, dann müsst ihr halt den mal abwählen.
Ja, genau, aber deshalb finde ich es falsch, jetzt zu sagen, hey, pass mal auf, im Bundesverfassungsgericht hat keine Ahnung von Fußball, die wissen gar nicht, was Realität sind. Die haben damit nichts zu tun. Die haben einfach nur gesagt, du, man kann das machen, und weil es halt nicht gegen das Grundgesetz verstößt, wenn man halt Clubs daran beteiligt. Die man kritisch hinterfragen muss, ob das halt Sinn macht, sitzen im Innensenat.
Okay, dann nehme ich das zurück, behaupte das Gegenteil.
Trotzdem sind dann die Nachrichten, die wir hier haben und auch die bittere Erkenntnis der Ohnmacht schon echt recht traurige Faktoren. Und ich habe einfach keinen Bock, dass ich ein Format mit euch mache, dass ich am Anfang so enthusiastisch starte, dass sich dann während des Ganzen so schon so einem Konsens durchzieht, den ich so vielleicht auch gar nicht erwartet hätte, um dann so negativ rauszugehen. Deswegen habe ich eine letzte positive Nachricht für euch da draußen und die wir hier nochmal ganz kurz bestimmen können. Nagelsmann hat verlängert.
Exklusiv, wisst ihr das jetzt von uns? Exklusiv.
Der Typ, der 2026 mit Deutschland Weltmeister wird, hat gleich noch für die Euro 2028 für den Europameistertitel verlängert.
Aber ich glaube, 2028 gibt es gar keinen deutschen Fußball mehr.
Das war eine Hochrisikoverlängerung.
Das war eine auch ein guter Folgentitel. Jungs, das war mir ein Fest. Wir hören uns in 2 Wochen. Dann heißt es wieder schöner neuer Fußball. Bis dahin.
Tschüss. Macht's gut. Ciao. Macht's gut, ihr Rabauken.